Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo zum 117. Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Heute mit André, Raphael und mir, Jochen. Und ihr habt gerade eben unsere neue Intro-Melodie gehört. Wir haben intern noch nicht so 100% sind wir sicher, ob wir das gut finden, ob das nicht zu sehr Fahrstuhl-musikmäßig ist. Sagt doch bitte bei Twitter,
wie das
ist.
Wir sind doch angekommen im siebten Stock jetzt.
Genau. Also sagt uns bitte mal Twitter, ob ihr das gut findet oder nicht. Wir arbeiten da noch dran. Aber insofern, lass uns loslegen zum 117. Podcast. Und zwar zum Thema, ich habe es mal State of the Fintech Union genannt. Also letztendlich mal kurz einen Abriss, wo stehen wir eigentlich bei Fintech im Moment Mitte 2017? Passend auch zum 117. Podcast. Und es gab ja ein paar Studien zum Thema Fintech, Fintech-Kooperation, World Economic Forum. Heute gab es die Banken im Umbruch-Konferenz, wo die großen CEOs mal wieder über Digitalisierung gesprochen haben. Und insofern wollten wir uns einfach mal in der Runde, in der kleinen Runde ohne Gast unterhalten, wie wir im Moment die Situation sehen. Ja, Raphael und André, sagt mal Hallo.
Hallo.
Wie geht's euch?
Entschuldigung, meine Stimme war gerade weg. Und ich sehr gut. Also fühle mich sehr wohl hier im siebten Stock unseres Payment und Fintech Podcast. Absolut. Fühle mich wohl und mir geht's gut. Und das Thema in der Tat ja eins, was uns immer wieder in jedem Sommer so ein bisschen beschäftigt. Und jetzt sind wir ja fast schon im Herbst und schön dann nochmal drüber reden zu können. Jetzt Raphael.
Ich bin auf Salzstangen.
Ja, der Raphael ist heute etwas gesundheitlich angeschlagen. Es gibt noch die Diskussion, dass er den Virus, den Magen-Darm-Virus, bei einem Fintech-Meetup in Berlin bekommen hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es auch bekomme. Bislang hatte ich es noch nicht.
Ja, jedenfalls waren die Bilder, die man auf Twitter von ihm gesehen hat, sahen so aus, als wenn er diesen Magen-Darm-Virus schon damals gehabt hätte, während des Meetups.
Der wurde mir da ein... Naja, lassen wir das. Aber wenn sich irgendeiner freiwillig bei Twitter outen möchte, der nicht auskuriert bei diesem Fintech Stammtisch vorbeikommen. Der darf sich bei mir einen körperlichen Verweis abholen.
Sag mal, Raphael, haben wir eigentlich auch Sponsoren, außer irgendwelche Magen-Darm-Sachen oder haben wir auch noch andere Sponsoren?
Sponsoring ist Jochen.
Ja, guter Tipp, André. Wir bedanken uns wie immer an unsere Sponsoren zur Unterstützung. Wir haben diesen Monat neu den Bankverlag und natürlich SAC Stolle Consultants. Deswegen, weil der Bankverlag neu ist, eine kurze Vorstellung. Bankverlag kennen die Banker auf jeden Fall, die Nichtbanker vielleicht nicht so gut. Bankverlag ist eine hundertprozentige Tochter des BDB, also des Bundesverbands der Deutschen Banken, die ja auch Fintechs als Mitglieder haben. Ist im Grunde ein Technologieunternehmen, Noch nicht?
Nee.
Assoziierte Mitglieder?
Nee, auch noch nicht. Also noch,
auch noch nicht?
Noch Moment. Moment, also, lass mich so sagen. Also, wir sind in einem Prozess und momentan gibt es noch keine offiziellen assoziierten Mitglieder, die Fintech sind. Wir sind auf dem Weg dahin.
Ah, okay. Also eine Tochtergesellschaft des BDB, die auf dem Weg dahin sind, Fintechs als assoziierte Mitglieder eventuell aufzunehmen.
Nee, eventuell würde ich streichen. Aufzunehmen, ja, aber okay. Offiziell noch nicht.
Okay. Naja, auf jeden Fall ist der Bankverlag eigentlich ein Technologieunternehmen, das Lösungen in verschiedenen Bereichen anbietet, regulatorische Anforderungen, E-Banking, bargeldloser Zahlungsverkehr. Da habe ich im Bankverlag früher sehr viel zu tun gehabt auf der Mastercard-Seite und einen relativ starken wachsenden Cybersecurity. Security-Bereich.
Aber weißt du was? Jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken, Jochen. Ja. Derjenige beim Bankverlag, mit dem wir über das Thema Sponsoring gesprochen haben, hat gerade auf Facebook ein Like bei uns gemacht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Also.
Dann schreib doch gerade zurück, dass wir jetzt gerade ihn vorstellen. Ja, der Ansprechpartner ist der Roger Thiel oder Roger Thiel. Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht vom Vornamen. Roger oder Roger, ne?
Ja.
Also E-Mail roger.thiel@bank-verlag.de. Insofern Bankverlag seit 50 Jahren Ansprechpartner für die technologischen Herausforderungen für die Banken. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf bank-verlag.de oder sprecht den Roger direkt an unter roger.thiel@bank-verlag.de. Das war die Vorstellung des Bankverlags, die wir gerne als neuen Sponsor in diesem Monat aufnehmen. Vielen Dank.
Ja, super.
Dann bleiben wir beim Sponsoring. Wenn ihr auch Sponsor sein möchtet, wir haben heute sehr viel Werbung, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, jochen@paymentbanking.com. Wir suchen auch weiterhin Sponsoren, die uns hier als auch im Blog gerne unterstützen. Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res.
Raphael, wie heißen nochmal diese komischen grünen Männchen, die man immer nimmt, wenn man Bauchweh hat? Kann man die nicht auch mal als Sponsoren gewinnen?
Ich esse keine Menschen, wenn ich Bauchweh habe. Ich bleibe bei Sandstangen und Cola, auch wenn es angeblich nicht funktioniert bei mir.
Das stimmt. Das stimmt. Sorry, wir machen gerade Muppet Show hier, aber das liegt immer daran, wenn wir halt irgendwie abends nach 9 oder nach 9:30 irgendwie aufnehmen, dann wird es immer ein bisschen albern, ne?
Ja, und vor allem, weil die Kollegen auch einen Wein haben und ich der Einzige bin, der hier ohne Alkohol sitzt und dann versuchen muss, hier die Rasselbande zusammenzuhalten.
Der Raphael trinkt ja nur einen Cola, sagt er.
Gerade eben wurde Raphael auch noch einen Wein holen, oder?
Nee, ich habe gesagt Getränke.
Ach, Getränke.
Also, okay. So, also, wo sind wir beim State of the Fintech, Jochen?
Ja, also wir hatten heute Banken im Umbruch.
Warst du da?
Wir zeichnen heute am Mittwoch Mittwochabend auf. Nein, ich war nicht da. Ich hatte ein relativ enges Programm bei TraxPay. Ich habe es ein bisschen bei Twitter verfolgt. Auch zwei, drei interessante Kommentare gesehen vom Fahren schon über Quid und über PayDirect. Quid hat er gelobt, sie seien angeblich Marktführer mit 500.000 Kunden. Und andere Fintechs würden sich ein Bein ausreißen, das zu machen. Also hinter Marktführer würde ich mal ein Fragezeichen machen. P2P-Bereich, da gibt es was anderes, heißt PayPal, aber nichtsdestotrotz 500.000 finde ich eine extrem gute Zahl, die aus meiner Sicht auch viel besser wirken würde, wenn man nicht irgendwie dann versuchen würde, andere Fintechs klein zu machen, weil es gibt andere Fintechs, die haben mehr als 500.000 Kunden, aber egal, das war das, was ich bei Banken im Umbruch gesehen habe. Sonst, ich habe nicht Media-Streaming gemacht, was habt ihr so euch angeschaut oder nur bei Twitter ein bisschen verfolgt?
Gar nichts heute gemacht in der Hinsicht. Also deshalb habe ich auch nahezu nichts mitbekommen. Ich habe ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich auch in der Jury für den Preis beim Banken im Umbruch bin und ich es leider gar nicht auf die Reihe bekommen habe, außer halt in der Bewertung der einzelnen Fintechs und der einzelnen Bankenangebote, die wir bewerten, was man aber halt von zu Hause aus machen konnte, habe ich nicht hinbekommen hinzugehen, obwohl ich eigentlich wirklich eingeplant war und dann eigentlich auch da sein wollte, habe ich aber nicht geschafft.
Raphael, du hattest heute Zeit. Hast du dann wenigstens gestreamt?
Ich hatte nur in Theorie Zeit. Ich war tatsächlich heute auf Terminen, trotz der interessanten körperlichen Verfassung.
Ja, also das war Bankenumbruch. Es gab auch noch ein interessantes Interview vom Commerzbank-CEO gestern in im Handelsblatt, der so ein bisschen auf die Sparkassen geschossen hat und sich als die disruptivste Bank, zumindest im Wunsch, dargestellt hat. Der Roger Dooms hat dabei seinem täglichen Newsletter auch einen etwas bösen Kommentar abgegeben, dass da eigentlich nichts Neues bei dem Interview kam. Aber am gleichen Tag gab es da doch was Neues, weil ich glaube, die Kollegen in der IT von der Coop haben das Wort disruptiv ein bisschen falsch verstanden aus dem Handelsblatt, weil die haben natürlich sofort einen Outage gehabt. Also das war dann tatsächlich ein sehr disruptives Interview.
Ja, aber das ist ja gemein. Die gibt es ja immer wieder mal irgendwie überall. Also bei den Sparkassen, bei den
Volksbanken,
bei der Comdirect, bei der Deutschen Bank, überall gibt es ja mal diese Aussätze, aber gut, so sei es. Aber Jungs,
zum Thema Fintech, genau. Was ich interessant fand, war, dass er das Vorzeige-Digitalprojekt PayDirect mit keinem Wort erwähnt hat in diesem Interview, wo es eigentlich nur um Digitalisierung und Zukunft und Innovation ging, was auch aus meiner Sicht ein Signal war, aber da kommen wir vielleicht.
Aber möglicherweise wollte der Kollege ja auch über die Commerzbank sprechen und nicht über allgemeine Bankenthemen und da PayDirect ja sozusagen eher ein allgemeines Bankenthema und weniger ein reines Thema der Commerzbank ist, hat er das möglicherweise auch ausgeklammert, oder?
Das mag sein, ja. Ja, aber lass uns über Fintech sprechen. Das erste Mal gab es vor irgendwie 2 Wochen diese Studie, diese Fintech-Studie von Deloitte und Weltwirtschaftsforum zum Thema Fintechs, die auch relativ stark durch die Presse gegangen ist, die letztendlich sagt, naja, vor den Fintechs muss man eigentlich keine Angst haben. Die haben zwar ein bisschen Innovation reingebracht, aber haben die Marktanteile nicht wesentlich verschoben. Aber eigentlich sind es doch die großen Online-Plattformen, die Kundenzugang haben, vor denen man Angst haben muss. Das kann man so sehen und das sehe ich in großen Teilen auch so. Aber wie es aufgenommen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dann doch etwas überrascht. Meine erste Reaktion war, wer glaubt, dass Fintechs nach 3 bis 4 Jahren auf Augenhöhe sind und nennenswert Marktanteile den Banken abnehmen, der glaubt vermutlich auch an den Weihnachtsmann. Wie seht ihr das denn?
Raphael, fang du mal an.
Ich tue mich immer schwer mit so Pauschalaussagen. Also glaube ich, dass Fintechs Banken signifikant Marktanteil abgenommen haben? Ja, aber in Nischen, nicht in der Breite. Glaube ich, dass Fintechs noch wachsen, und zwar in so etwas wie zweistelligen Prozentbereich pro Monat oder pro Quartal? Ja, fragen wir mal über Wachstumsraten im normalen Core Banking oder bei normalen Banken. Wenn wir da 1% pro Jahr werden, sind, glaube ich, alle am Händeklatschen und am Jubeln. Nach 2-3 Jahren kann man doch nicht bitte erwarten, dass irgendwie irgendjemand aus dem Markt gekegelt wird. Also selbst wenn wir mal über den Atlantik rüber gucken und sagen, was hat ein Stripe gemacht? Ist ein großer Zahlungsanwickler wie ein Heartland oder ein Vantiv pleite gegangen wegen Stripe? Nein, die machen immer noch vermutlich das 100-fache bis 200-fache an Umsatz von Stripe. Aber Stripe als nicht signifikant im Markt zu bezeichnen, würde ich mich jetzt auch nicht trauen. Also von daher, diese Pauschalaussagen gefallen mir nicht. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dass wenn irgendjemand daraus jetzt den Rückschluss zieht, naja, dieses mit den Fintechs, das flacht ja jetzt ab und dann ist das jetzt auch alles irgendwie vorbei, das wäre für mich zu kurz gesprungen.
Genau das ist bei mir zum Beispiel angekommen von Leuten aus dem Banking-Bereich, die genau das dann gesagt haben.
Darf ich das möglicherweise mal nicht ergänzen, sondern die beiden Gedanken vielleicht zusammenbringen? Also weniger das, was Raphael gerade gesagt hat, sondern vielmehr darüber nachzudenken, ob die Kombination aus Plattform-Ökosystemen, die halt auch dort drinstehen als die eigentlich viel größere Gefahr für Banken, in Kombination mit Fintech-Technologie, das ist doch genau das, was irgendwie das Problem sein wird oder die Herausforderung für Banken sein wird. Dass jemand halt kommt mit einem großen Marktzugang, mit einer großen Kundenbasis möglicherweise, also ein großes Ökosystem, eine große Plattform, und dort Technologien von vielleicht schon vorhandenen Fintechs einfach genutzt werden und damit halt das große Problem kommen wird. Das ist doch, glaube ich, die größte Herausforderung. Also, dass wir heute kein Fintech sehen, was irgendwie alle Banken in der Masse in jeglichem Geschäft angreifen, ist, glaube ich, klar. Das, was Raphael gerade gesagt hat, ist, glaube ich, auch jedem klar, dass jedes Fintech erstmal versucht, bestimmte Bereiche erstmal anzugehen. Aber glaube ich trotzdem, dass da Marktanteile abgenommen worden sind? Ja. Aber was ist das Next Level? Und das Next Level ist, glaube ich, dass jetzt die Kombination aus wirklich Kundenzugangspartnern oder Kundenzugangsanbietern in der Kombination mit dieser gezeigten Fintech-Technologie, das wird halt echt eine Herausforderung für Banken werden. Das ist meine These.
Ich würde deine These insofern widersprechen, dass es keine These mehr ist, sondern schon ja, gelebte Praxis, an 2 konkreten Beispielen. Und zwar, schau dir eBay an. Also bevor es GAFA gab, war eBay da irgendwie auch mal mit drin. Da war es einfach eine der größten Online-Plattformen. Und die haben dieses kleine Fintech oder Startup oder wie man es nannte, PayPal gekauft und dann quasi mit Steroiden ausgestattet, weltweit groß gemacht. Und das, was dann passiert ist, das kennen wir alle. Letztendlich ist es genau das. Eine Plattform, die den Kundenzugang hat, hat Fintech-Technologie aufgekauft und hat es groß gemacht. Ein Beispiel. Und das zweite Beispiel ist Adyen im PSP-Bereich. Da die hängen hinter Facebook, die hängen hinter Netflix, die hängen hinter Uber. Zuckerberg hat selbst in Adyen investiert. Und auch die wachsen über den Kundenzugang der großen Ökosystemplattformen. Jetzt kann man das nicht so 100% vergleichen mit dem Kundenzugang von eBay, mit PayPal, aber auch hier ist eine Plattform, die ein kleines Fintech nimmt und Adyen ist irgendwie, ich glaube, 10 Jahre alt oder so und machen die relativ schnell, relativ groß, da halt im B2B-Bereich als Dienstleister.
Ja, und wir haben ja ein sehr konkretes Beispiel jetzt gerade auch aktuell. Also Amazon und Stripe, die zusammen Voice Payments machen. Ja, also natürlich, er sagt das keiner so genau und so offiziell, aber es gab letztens eine Pressemitteilung, wo Amazon mitgeteilt hat, dass bestimmtes Payment-Volumen inzwischen über Stripe abgewickelt wird. Wenn das nicht quasi die Wiederholung von eBay und PayPal sein könnte, also da sind mir die Ähnlichkeiten doch sehr, sehr, sehr nah.
Ja, so viel zum Thema, was die, wer war es, die Weltbank oder wer war es, wer hat das Thema? Das
Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum,
ja.
Mit Leute. Also ja, die Thesen kann man so wunderbar unterschreiben. Ich glaube, die Interpretation würde ich nicht unterschreiben, sowohl die in der Studie ist, als auch dann die Interpretation von denjenigen, die dann sagen, ach guck an, wird ja alles so schlimm. Ja, dann gab es eine zweite Studie und dann würde ich mal sagen, gehen wir aber generell auf den Markt über, was wir denn im Moment so sehen. Aber eine zweite Studie gab es von PwC, Wettbewerber von Deloitte, die heute im IT Finanzmagazin veröffentlicht wurde, nämlich zum Thema Fintech-Bankenkooperation, ein Thema, was uns ja auch schon seit einiger Zeit hier ausführlich beschäftigt. Und die geht eigentlich davon aus, dass im Moment die Banken oder viele Banken die Chancen von Fintech-Kooperationen auf der Straße liegen lassen und da im Moment noch keine wesentlichen Impulse erwarten. Und da muss ich dann doch ganz ehrlich sagen, so, aha, wie kann das denn sein? Weil da gibt es doch genügend Success-Stories schon und wir haben ja auch bei uns im Blog die Übersicht der Fintech-Kooperation. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass eine Bank was macht und alle anderen zugucken, aber offensichtlich in der Breite über die 800 Banken ist das noch nicht so sehr stark geworden. Und in der Studie heißt es auch, dass die Banken sich viele Chancen vergeben, die über Fintech-Kooperationen möglich sind.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Frage von, wer sind die Leute in der PwC?
PwC.
Möglicherweise die Frage der Nachhaltigkeit. Ne? Also, dass du halt eine Kooperation eingehst, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und ein Stück weit darüber gesprochen, dass man nicht nur der Möhre hinterherläuft und die Kooperation im Grunde genommen einfach nur so eine Vertriebspartnerschaft ist. Das ist ja dann irgendwie auch für beide Seiten eigentlich zu kurz, sondern ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, was die Kollegen von PwC da andeuten, ist, dass möglicherweise die Dinge, die wirklich bei einigen Financial Technology Unternehmen hier gemacht werden, von den Banken noch nicht wirklich so richtig für sich adaptiert werden, sondern dass man sagt, okay, das mache ich mal, dann mache ich mal eine Kooperation, dann nutze ich möglicherweise mal das ein oder andere Feature, aber das, was wirklich da nachhaltig anders ist, noch nicht wirklich aufgenommen wird, so verstehe ich das. Und dass man halt momentan, dass man das macht, ja, so aus, ich brauche mal schnell irgendwie eine Lösung, ich brauche möglicherweise auch mal einen Haken hinter dem Thema Fintech-Kooperation, aber dass man das noch nicht wirklich strategisch angeht, im Sinne von, was habe ich wirklich mittel- bis langfristig davon und habe ich möglicherweise sogar auch als Bank eine M&A-Strategie bei so einem Thema. Das sieht man in der Tat, also jedenfalls auch meine Wahrnehmung, noch nicht wirklich so richtig stark. Wie seht ihr das?
Also ich habe, als ich mir das durchgelesen habe, kamen bei mir zwei Sachen hoch. Das erste war Check24. Das ist eine Vertriebskooperation, so wie die Leute das beschreiben, wo ich glaube, dass Check24, egal ob man es als Fintech bezeichnet oder nicht, aber schon ein sehr
ordentlichen Einfluss hat auf das, was da gerade passiert im Fintech-Bereich und auch im Bankenbereich und dass sich Banken fast nicht erlauben können, an Check24 vorbeizugehen. Und das Zweite, was dem diametral auch wieder widerspricht, was hier ausgesagt wird, ist der Kontowechselservice. Der Kontowechselservice ist, jetzt kann man sagen, ist nur ein Feature, aber den hat meines Erachtens haben fast alle Banken nur mit Fintechs umgebaut. Also, dass das in Anführungsstrichen nicht keinen Mehrwert bringt, aus der Kernkompetenz des Gegenübers zu lernen, das glaube ich nicht. Weil wir kennen, glaube ich, in dieser Runde ein paar Gespräche, die intern bei Banken gelaufen sind, wo den internen Dienstleistern die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, frei nach dem Motto, ich brauche das, am Markt brauchen wir das, am Markt ist das ein Thema. Entweder bekommt das jetzt hin oder ich mache es mit jemand anderem. Also, dass das kein Learning ausliest innerhalb der Banken, halte ich für ein starkes Gerücht.
Aber trotzdem nochmal die Frage, also sorry, Jochen, dass ich dich gerade unterbreche. Der Satz, der da drin steht, ist ja, die Banken gehen das Thema Fintech-Kooperation bislang kaum strategisch an. Das ist sozusagen der Satz, der erstmal da steht. Das glaube ich schon teilweise, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass man das aus einem gewissen Need für ein bestimmtes Feature teilweise tut, aber nicht wirklich strategisch. Also da war glaube ich schon ein Haken hinter.
Das wollte ich nämlich auch gerade eben sagen. Ist denn Kontowechselservice tatsächlich ein strategisches Thema? Das ist eher ein Kostensenkung, Conversion-Steigerungsthema. Und ist jetzt auch nicht wirklich großartige Differenzierung im Markt. Klar, es gab die Banken, die am Anfang Kontowechselservice und Online-Video-Ident angeboten haben. Die waren die Innovatoren, aber mittlerweile macht es jeder. Das ist ein Commodity mehr oder weniger. Und im Gegenteil, wenn ich es nicht mache, habe ich eher ein Problem. Und ob das jetzt ein Dienstleister A, B oder C macht, ist eigentlich auch vollkommen egal. Aber das ist kein strategischer Bereich, sondern ein Commodity, den alle anderen auch anbieten.
Ja, ich weiß, also ich verstehe, worauf André hinaus will. Und ich stimme zu, wenn man das interpretieren will in diesen Satz, strategisch angehen, dann ist das tatsächlich so, wenn wir uns mal, es gab einen sehr schönen Podcast, der ist schon ein bisschen älter, mit Florian Heinemann, ging um das Thema, sind wir in einer Blase, wie akquirieren gerade die großen Plattformen Firmen? Da geht es eigentlich zu 80% bei allen M&A-Tätigkeiten eigentlich darum, Leute zu akquirieren. Denke zu akquirieren.
Genau.
Das braucht aber, ja, also wenn ein Google sich einfach mal für 10 Firmen für jeweils 10 Millionen kauft, ist also doing business as normal. Ja. Die haben auch eine M&A-Abteilung, die im Endeffekt genauso etwas kann und auf genauso etwas vorbereitet ist. Aber die gehen auch in eine Firma rein, wo sie nicht ein Fremdkörper sind. Und wo sie quasi dann weiterarbeiten können. Das Thema Fintech-Kooperation und strategisch angehen, so wie André es meint, bedarf meines Erachtens halt erstmal eins. Nicht nur das 10.000. Innovation Lab zu haben, ja, und die sich immerhin weiterhin auch weiter als Fremdkörper innerhalb der Bank einführen, sondern muss ein Umdenken stattfinden lassen. Da kann ein Innovation Lab natürlich ein kleiner Saatkorn sein, der daraus dann anfängt, eine neue Organisationsstruktur aufzubauen. Aber in der M&A-Abteilung ist das garantiert nicht angekommen. Und ich weiß nicht, ob das generell wahrgenommen wird, weil, und das ist jetzt vielleicht der Vorwurf an die Fintechs, gerade weil sie so kleinteilig sind, gerade weil sie so nischig sind, kann ich immer als Bank so argumentieren, wie Jochen es gerade gemacht hat, ist doch nur ein Feature. Und ob ich jetzt Dienstleister A, B oder C nehme, ist doch die gleiche Diskussion, ob ich PwC oder Deloitte oder McKinsey oder jemand anderen nehme.
Hast du völlig recht, Raphael. Ich glaube nur, der Unterschied ist, dass das eine oder andere Fintech, um diesen Begriff nochmal zu benutzen, dann doch Unterschiede in seiner Vorgehensweise, in seiner Denke, in seiner Herangehensweise gegenüber einem klassischen Dienstleister einer Bank hat. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied, dass man halt aus den Kernkompetenzen des Gegenübers dann doch noch nicht so richtig lernt. Also ich mache da schon an der einen oder anderen Stelle wirklich einen Haken dahinter, dass man halt nicht in das klassische Dienstleister-Lieferanten-Modell einfach, das ist ja okay, da reinzufallen. Ne? Da bin ich auch ein großer Freund davon, dass das Wort Kooperation einfach auch falsch ist, sondern normalerweise bist du einfach Dienstleister, Lieferant. Ja? Aber wenn du halt nochmal einen Schritt zurückgehst und darüber nachdenkst, warum das eine oder andere Fintech mal irgendwann gegründet wurde oder mit welcher Motivation oder mit welchem Mindset, dann sind die ja schon teilweise an Dinge anders rangegangen. Und dass da die eine oder andere Chance liegen gelassen wird, diese Überlegungen, diesen Mindset auch in eine Bank mit reinzutragen, das glaube ich schon. Ich bin mir nicht sicher, was der richtige Weg ist, wie man das richtig macht und wie man nicht möglicherweise auch dem Fintech da viel zu viel aufbürdet, da auch noch sozusagen Consulting zu leisten oder Nachhilfe zu leisten, dass so ein Mindset in die Bank mit reinwandert und nicht nur Technik und nicht nur Feature. Das weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, dass da durchaus ein paar Sachen wirklich auf der Strecke bleiben, beziehungsweise einfach nicht genutzt werden für Banken, beziehungsweise dass die einfach erstmal nur das Feature im Kopf haben und das andere, warum überhaupt ein Feature entstanden ist, gar nicht so richtig im Blick haben. Nachdem wir am Anfang nur die Muppet Show waren, sind wir momentan sehr leise und diskutieren nicht.
Ja, ich.
Ja, dann lass uns vielleicht
das ist halt, weitergehen. Du hast schon einen validen Punkt, aber der Punkt ist halt, ist das jetzt die Aufgabe des Fintechs oder ist es die Aufgabe der Bank?
Weiß ich nicht.
Natürlich müssen sich Banken irgendwann neu erfinden.
Es ist ja gerade erstmal eine These, die hier von schlauen Beratern in den Markt gehauen wird und die versuche ich gerade einfach wirklich nur von Wort für Wort auseinanderzunehmen. Und da mache ich halt an der einen oder anderen Stelle einfach einen Haken hinter und kann sagen, jo, verstehe ich, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
Ja, wie gesagt, ich kann es ja auch nachvollziehen, weil das ist ja das, was ich da auch bei den Todsünden der Digitalisierung mal immer geschrieben habe, nach dem Motto, ich sehe ja sehr viel immer, dass die Backend-Prozesse optimiert werden, weil da vielleicht auch noch zu viel Personal dran sitzt und man das automatisieren kann, aber das eigentliche Produkt wird nicht digitalisiert. Das Produkt wird nicht weiterentwickelt. Es ist immer noch das gleiche Girokonto, es ist immer noch das gleiche Look and Feel im Online-Banking, die gleiche User Experience etc. Und in dem Kontext würde ich auch einen Kontowechselservice sehen oder ein Video-Ident, weil das ist halt ein Prozess, der heute vielleicht, also gerade im Video-Ident noch offline ist, muss dann in die blöde Postfiliale gehen, da wird dann ein Brief irgendwo an die Bank geschickt, der dann abgetippt wird oder im besten Fall gibt's eine Schnittstelle zur Post und dann werden die Daten übernommen und nochmal geprüft. Aber das ist halt dann, da ist ein Hintergrundprozess durch einen anderen Hintergrundprozess getauscht. Im Wettbewerb vorne beim Kunden ist das Produkt immer noch das gleiche.
Mhm. Ja klar, das ist halt schlecht, ne? Keine Frage. Das ist halt irgendwie, oder der Fortschritt ist nicht so riesengroß, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Das ist halt immer noch, wie du immer sagst, das doofe Banking, wo die Daten immer noch nicht im Kontext sind und nicht genutzt werden, sondern der Zugang ist vielleicht ein bisschen einfacher zum doofen Banking.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber also wie gesagt, also ich kann, wenn ich diese These oder dieses Statement von PwC da so ein Stück weit Wort für Wort auseinandernehme, kann ich da bei vielen, vielen Sachen einfach einen Haken hintermachen. Und natürlich kann man auch darüber streiten und so, aber letztendlich finde ich, ja, gar nicht so falsch, dass da Chancen vertan werden. Raphael, du bist gerade so leise.
Das ist, damit ihr meinen Salzstangen und Gefutter nicht mehr hört.
Ach komm.
Ja, Jungs, dann lass uns doch mal unabhängig von Studien noch mal generell über Fintech reden, so wie wir es eben sehen.
Finde ich auch viel spannender, weil diese ganzen 5 Euro, diese ganzen fucking Studien sind sowieso immer irgendwie da. Ja. Lass uns aber über das Thema Fintech allgemein sprechen.
Genau, also was man natürlich sieht, ist im Moment so auf der einen Seite so ein bisschen Konsolidierung. Hier Savedo hat Zinspilot übernommen.
Das wird
sorry, Zins. Oh, sorry. Fauxpas. Zinspilot hat Zavedo übernommen. Vielen Dank für die Korrektur.
Ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die sich das auch gewünscht hätten, andersrum, aber ich glaube, es war anders.
Ja gut, Wünsche hat man immer, aber Zinspilot hat Zavedo übernommen. Also insofern, wir sehen da einen ersten Schritt einer Konsolidierung. Auf der anderen Seite, ich glaube, Jan Beckers hat es irgendwie bei dem Announcement des neuen Finlieb Ventures gesagt, nach dem Motto, naja, das wird immer nischiger, es wird immer nerdiger, die großen Themen sind alle abgegrast. Seht ihr das schon? Also sind wir jetzt schon so weit im Jahr 2017, dass wir Konsolidierung in den Fintechs haben, weil die großen Themen weggegessen sind?
Komm, Jochen, mal ganz im Ernst. Ja, jetzt reden wir seit 2 Jahren über das Thema Fintech. Langsam ist aber auch mal gut. Ja, also dieser Hype muss mal vorbei sein. Und dass wir das irgendwie geil finden, dass da irgendwie alle Leute die ganze Zeit drüber reden, ist ja super. Aber so die Masse langweilt das dann irgendwann doch mal irgendwann. Und ich glaube, das ist mittlerweile so. Und in der Tat, komm, lasst uns die letzten Konferenzen und die ganzen letzten Sachen, die wir so gesehen haben, mal kurz Revue passieren. Die Dinge, die uns so anspringen, werden ja wirklich weniger. Ja, und dass Fusionen jetzt stattfinden oder Übernahmen stattfinden, ist ja einfach auch ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt sich wirklich konsolidiert.
Konsolidiert, danke.
ist es so, dass da so ein bisschen so ein Dip drin ist? Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube, dass wir einfach viele, viele Dinge gesehen haben, die einfach irgendwie nur hochgehypt waren, wo wir aber auch schon immer gesagt haben, brauchst du das wirklich? Also ist da wirklich auch ein Markt für da? Und jetzt hast du einfach auch eine gesunde und vernünftige Weiterentwicklung des Marktes. Das ist meine Wahrnehmung. Raphael, was sagst du denn?
Fast ja und fast nein. Also ist es nischiger geworden? Ist diese Aussage richtig? Ja. Gab es Geschäftsmodelle, wo wir Fragezeichen gemacht haben und gesagt haben, wird das jemals ein Geschäftsmodell? Ja oder nein? Natürlich gab es die auch, gibt es auch immer. Das heißt ja auch nicht, dass wir die Weisheit immer mit Löffeln gefressen haben. Ich sag dir aber ganz ehrlich, das, was bis jetzt für mich noch keiner geschafft hat, ist, eine Bank zu machen. Egal, ob das eine Solaris, eine Number 26, eine Starling, eine Monzo oder wer auch immer ist, das ist mir alles zu klein. Ich will mal eine echte digitale Bank sehen. Ich will mal das, womit Simple damals gestartet ist, das will ich mal haben in vernünftig.
Und, mach doch.
Und in Ruhe. Und in nicht nischig und nicht nur für Hipster in Berlin. Ich möchte mal einmal eine richtig digitale Bank sehen, die mich als Kunden versteht und nicht sich im Klein-Klein verliert. Ich weiß, dass das alles sich einfacher anhört, als wenn man dann, wie Jochen sagt, einfach mach doch mal und kriegst doch mal hin. Aber wir haben so viel noch im Digitalisierungsbereich zu tun. Ist irgendeiner von euch mit eurer Bank zufrieden? Nein.
Aber Raphael, ganz im Ernst. Stehen wir als Kunden da nicht total im Weg?
Nein, null. Aber, sage ich dir ganz ehrlich, das, was uns im Weg steht, ist das Klein-Klein, was wir über die letzten Jahre gemacht haben. Weil du dich, wenn du dich an mich heute hinstellst und sagst, ich will eine Bank machen, wirst du sofort verglichen mit den Challenger-Mobile-Only-Banken, wo du sagen musst, jetzt musst du erstmal 10.000 Leuten erklären, die sich Risikokapital nennen, warum du anders bist. Und das, was uns hier unbedingt fehlt, ist Kapital. Weil so etwas baust du nicht mal eben, so etwas baust du halt auch nicht in 5 Sekunden und dafür brauchst du Unmengen an Geld. Diese Unmengen an Geld werden aber in Bankenprojekten versenkt, die keinen Sinn machen.
Und du meinst eigentlich, willst du sozusagen ein Endfonds für Banken machen?
Na, also wenn ich mir, jetzt nehme ich mal dein Punkt von vorhin auf, ja? Wenn ich ein Bundesverband, und davon haben wir ja ein paar in Deutschland, ja, wenn ich einer davon wäre und mir dann so mal die Abrufzahlen anhöre von dem, was entweder meine internen IT-Dienstleister machen und oder was meine Leuchtturmprojekte machen. Und ich nehme davon mal 25%, pack die in einen Fonds und sage, Jungs, wir erfinden Bank jetzt mal neu. Es gab ja mal eine Bank, die wollte das machen. Das Ding hat ja aber auch nicht die erste Krise überlebt. Und dann bei Null anfangen mit Leuten aus der Branche, die das Ding können, die den Kunden zuhören und dann was machen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ja, Fintechs sind Nadelstiche und wir haben auch immer gesagt, der Tod durch die 1000 Nadelstiche. Wir sehen keine Traction. Ich als Kunde, ich habe keine Lust auf dieses Kleinteilige. Ja, wenn ich sehe, wie Klaus und andere Leute da sich 50 Mobile Apps installieren, um das alles auszuprobieren, ich finde das alles echt, Jungs, ihr macht das super. Ich habe dazu nicht die Nerven, weil ich weiß, dass ich nach 10 Minuten schon wieder einen Hassanfall kriege, warum irgendetwas nicht funktioniert und warum das nur bis zur Nasenspitze gedacht ist.
Aber das habe ich doch gerade gesagt, Raphael. Das war doch genau mein Argument. Stehen wir, du als der nicht über die Hürde springt, ich, der viel zu lahm ist, irgendwie seine ganzen Bankverbindungen zu ändern, stehen wir nicht im Weg?
Nein. Boah, nee. Also glaube ich nicht, weil das Offering einfach nicht da ist. Das Offering ist so klein, es ist so begrenzt auf so eine kleine Kundengruppe, dass es, nochmal, ich will kein Produkt
aber ist
für
das
mich,
Thema,
ja, weil
aber,
ich bin keine Kunden.
Aber ist das Thema Banking nicht viel zu sehr Commodity, dass du dann nicht wirklich das Thema Bank echt neu erfinden?
Nein, sage ich dir ganz ehrlich, weil wir sehen in so Third World Countries wie in Spanien oder in Polen, dass es Banken schaffen, die halt auch
was erst
in
den World?
Da, wo vom Third World, also, wo du Banken hast, die halt in den 2000ern angefangen und die echt Digitalbanken sind, die sind aber von Bankern genau aus solchen Fonds finanziert worden. Und das sind echte digitale Banken mit einem vollumfänglichen Portfolio. Nicht so ein bisschen halb schwanger, sondern eine echte Bank in digital, auf die du dich freust, einen Kontakt zu haben. Und das haben wir nicht.
Also auf der anderen Seite, Jochen, irgendwie hat er auch recht. Ich habe ja gerade auch so ein paar Erfahrungen gerade wieder gemacht, ne, dass ich irgendwie mal sein Robo ausprobieren wollte und dann plötzlich wieder ein neues Depot eröffnen sollte und dann irgendwie ein Konto gewechselt habe und plötzlich kein Dispo mehr da war. Da hat er nicht ganz unrecht, ne? Was sagst du denn? Ich bin gar nicht der Moderator, du bist der Moderator.
ein Kontowechsel, du bist der geborene Moderator, du fällst sofort in deine Rolle wieder zurück, weißt du? ein Kontowechsel, wo der Dispo nicht da ist, das ist ein grundlegendes Problem, das hat noch keine Bank irgendwie gelöst.
Doch, die kommen direkt, macht das wohl in der Tat, dass die den Dispo von der alten Bank übernimmt.
Ah, okay, gut, das ist neu. Bin ich schon viel zu lang, weil der kommt direkt. Und außerdem habe ich mein Dispo. Okay, das ist mir auch neu. Aber sonst, die Herausforderungen, die wir haben, wenn wir jetzt mal irgendwie N26 als so das Highlight mal rausnehmen, die im Banking anders denken, ist doch, dass alle anderen Banken in Deutschland auf Legacy-Systemen aufbauen und es natürlich dann immer einfach zu sagen ist, nach dem Motto, das kannst du viel besser machen, aber da ist halt eine bestehende Infrastruktur und die zu digitalisieren im Vergleich, was auf der grünen Wiese neu zu machen, wie es damals bei der M-Bank oder Pre-Bank in Polen der Fall war, ist natürlich was ganz anderes. Ist denn aber der Kundenbedarf da?
Ja, das sag ich schon.
Also wenn ich jetzt irgendwie die coolste, innovativste Bank mache, kriege ich denn da tatsächlich nennenswert Kunden? Oder habe ich da eine coole, innovative Bank, die hochprozessual ist, aber habe trotzdem nur irgendwie 200.000 Kunden?
Ich habe ihn gerade nicht gehört. Du?
Ja, ich habe ihn gehört. Aber Simple ist doch das Beispiel, was funktioniert hat. Simple hat doch.
Hat es funktioniert?
Hallo?
Hat es funktioniert, Raphael?
Ja, es hat funktioniert. Frag doch mal die Investoren. Haben sie Geld bekommen? Sind die Gründer? Nagen die am Hungertuch? Was war denn das Ziel? Nochmal. Simple ist nicht aus dem Markt verschwunden.
Ja, aber hat es funktioniert?
Es hat funktioniert. Doch, es hat funktioniert
in der Traktion.
Klar. Logisch.
Ach komm, nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch. Wollen wir jetzt weitermachen? Das können wir noch die nächsten 10 Minuten machen. Simple war kein schlechtes Ansinnen. Simple war keine schlechte Bank. Simple hatte ein gutes Offering. Simple war.
Die waren keine Bank.
Doch.
Nein.
Sie hatten so eine komische Mutual dahinter.
Ja, eben.
Ja, trotzdem.
Sie waren ein Frontend, was funktioniert hat. Mit dem konntest du, Vorsicht, in den USA, unabhängig deines Bundesstaates, Bankgeschäfte machen. Das schafft bis heute keiner. PayPal, Ausnahme. Bankgeschäfte überall, über 51 Bundesstaaten.
Echt eine Revolution, ne? Also welcome in the European...
Also du musst halt, du darfst doch nicht uns mit den Dinosauriern da drüben vergleichen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass Simple kein Erfolg war. Simple war ein Erfolg in Europa. Welche Bank kennst du, die, nimm mal das Beispiel, nimm die M-Bank in Polen, weil die nur wirklich echt gut und toll ist. Hat die es jemals aus Polen rausgeschafft? Nein. Könnte sie es, wenn sie wollte? Vermutlich. Warum tut sie es nicht? Weiß ich nicht.
Darf sie
siehst du, genau da kommen wir jetzt an den Punkt. Aber was hätte sie denn gestört, vor 2, 3, 5 Jahren nach UK zu gehen, sich dort eine Banklizenz zu machen und dann zu sagen, so Jungs, ich kram mal den Kram auf. Warum? Weil Polen groß genug ist und für die ein super Markt ist. Und haben die dort Marktanteile? Ja, jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist und mal vergleichen will, landet bei der Bank früher oder später. So, und der Punkt, den Jochen gesagt hat, ist halt so, ja, so mag vielleicht ein Banker denken, frei nach dem Motto, ja, ich muss jetzt hier mein Rechenzentrum digitalisieren. Ja, good night and good luck. Nimm das Geld und rauch es in der Pfeife. Das ist schneller und das ist effektiver. Weil wenn du das Ding nicht parallel aufsetzt und sagst, ne, was war M-Bank? M-Bank war auf PHP und Ruby on Rails ein Banken-Backend. Ja? Jeder, der jetzt mal im Rechenzentrum gearbeitet hat, der fängt jetzt gerade an, irgendwie sich noch zu kratzen. So frei nach dem Motto, oh mein Gott, das ist doch keine Technologie für Banken-Backend, für ein Core-Banking-Produkt. Und das funktioniert. Ende der Diskussion. Keine Durchsage mehr. Nicht mehr irgendwie so Hardcore C++ und sonst irgendein Dreck, der halt angeblich immer ab ist. Ja, sieht man ja gerade, wie die Dinger denen irgendwie in den Händen explodieren. Das Ding musst du halt daneben stellen. Das Problem, was ich nur sehe, ist die VCs, die wir hier haben in Europa oder generell. Es traut sich keiner, solche dicken Bretter zu bohren. Und das ist ein dickes Brett. Dagegen werden halt probiert, andere dicken Bretter zu bohren, ja? Weil man sagt, naja, wenn ich so ein Stück vom Kuchen von PayPal abkriege, bin ich ja auch mal groß geworden. Aber wenn ich mich hinstelle als Bankenverband und sage, wisst ihr was, Jungs? Wir machen jetzt mal eine neue Bank auf. AP first, Kunde first, scheiß auf Vertriebsstrategie. Ich hatte am Montag einen auf diesem Fintech-Stammtisch, wo ich dachte, so Alter, aus welcher Zeitreise bist du rausgekommen, der mir was erzählen wollte von, du musst immer Vertrieb machen und du musst über Provision nachdenken. Nein, ihr habt keine Kunden mehr. Wenn du nicht vom Kunden her denkst und auf deine Provision, Verzeihung, scheißt, ja, dann hast du keine Kunden mehr, dann machst du auch kein Geschäft mehr. Schluss. Und diese Denke, diese radikale Denke, die möchte ich mal in Europa sehen. Ich löse mich von Deutschland. Die möchte ich in Europa sehen. Und die sehe ich nicht. Und ich sehe die nicht, persönliche Meinung, weil du sie nicht finanziert bekommst. Deshalb musst du klein anfangen.
Und womit verdient diese Bank dann Geld?
Verdient Airbnb, Uber, irgendjemand von denen in den ersten 10, 15 Jahren Geld?
Airbnb ist noch eine 10 Jahre alt und verdient Geld.
Die verdienen nicht Geld.
Guck dir mal an, ab wann und wie viel Geld sie jetzt verdienen und wie viel Geld da reingeflossen ist, damit sie irgendwann mal Geld verdienen. Und reicht das, was sie an Geld verdienen, aber um das, was sie an Venture rauskommen? Nein.
Aber Raphael, das ist eine fucking Antwort. Entschuldigung.
Doch. Wir reden über ein End-Consumer-Play. Wo ja. Am Ende des Tages, guck dir die Funding-Runden von Airbnb an. Da sind ein paar Milliarden rein und nimm Uber als das schlechteste Beispiel überhaupt. 70 Milliarden Bewertung, mindestens 30 Milliarden drin. Und du willst mir erzählen, dass die jetzt Geld machen? Das ist schön. Wie lange sie Geld verdienen müssen auf diesem Niveau, damit sie die 30 Milliarden rausholen, wissen wir auch beide. Ja, da ist Trevor oder wer auch immer der neue Typ da von Expedia ist, den Namen kann ja kein Mensch aussprechen. Ja, da hat der aber einen Bart und seine Kinder sind noch dabei, das zu bezahlen.
Der hat jetzt schon einen Bart.
Nee, das ist okay. nochmal, es geht tatsächlich.
Und deine Tochter wusste noch nicht mal, dass er der neue CEO ist. Ja,
weil er zu blöd war und das zu langsam gemacht war. Wenn du das nicht hinbekommst und wenn du diese Traute nicht hinbekommst, dann wirst du das nicht ändern. Und wir haben halt in Russland hast du so etwas gesehen. Da ist mit der Tinkoff-Bank genau so etwas entstanden. Wo das Geld herkommt, will ich gar nicht wissen. Mit der M-Bank in Polen hast du genauso etwas gesehen. Du siehst ja zum Teil auch die Beispiele mit einer Santander.
Jetzt nochmal zurück.
Die schafft es, sich zu erneuern.
Warum?
Boah, jetzt red doch mal mit Jochen. Ich habe keine Lust mehr.
Warum brauchen wir das?
Warum? Weil der Kunde es braucht.
Nee, eben nicht.
Doch.
Nee, glaube ich nicht. Wir sind zu lahm. Wir als Kunden.
Irgendjemand brummt bei uns.
Ja, ich glaube, ich brumme manchmal. Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal brumme ich irgendwie.
Ja, ich glaube, wir sind als Kunden immer noch zu träge. Ja, genau. Ich meine, guck dir Weltsparen an, die zwar Riesenerfolge machen, aber im gemessen am tatsächlichen Einlagevolumen sind die immer noch Peanuts. Die Leute legen das Geld lieber aufs Konto und verlieren de facto Geld, als bei einem innovativen Modell anzulegen.
Ja, aber Jungs,
ist die Trägheit
der Masse. Dieses Weltsparen gab es früher auch schon, da hatte es andere Namen, dann sind sie alle nach Island gegangen, dann ist Island pleite gegangen, das ist alles nett. Selbst wenn ich mir das in den USA angucke mit Wealthfront, die haben von mir aus jetzt ein paar hundert Millionen, die sie an Anlagevermögen haben, dann gucke ich das, wenn ich das mit Fidelity vergleiche, lacht sich auch jeder tot und sagt so, ha, oder mit JP Morgan, ja, die kommen ja nicht, da macht ja keiner was. Es geht doch nicht darum, dass ich morgen 85 Millionen Einwohner in Deutschland, alle die Deutsche Bank, die Sparkassen und die Genos verlassen und zu meiner Bank kommen. Glaube ich, dass kritische Masse damit erreichbar ist, wenn du eine gute, voll digitale europäische Bank baust? Ja, glaube ich. Und glaube ich, dass die Kunden dir im Weg stehen? Nein. Aber das ist halt nicht etwas, wo du sagst, wir sind größer, wir sind vermutlich dann, mit so einer Bank bist du vermutlich größer als so 10% der Sparkassen und 10% der Genos. Ist das kein Erfolg? Sorry.
Doch. Raphael, alles gut. Also, was wir ja wissen, ist, nachdem du jetzt Voice machst, machst du als nächstes die neue große Bank.
Nein, ich esse jetzt Salzstangen.
Nee, aber vielleicht mal den Raphael ein bisschen zu unterstützen mit seiner Argumentation. Heute habe ich irgendwie gelesen, dass der ING-Chef bei Banken im Bruch sagte, sie machen als ING-Gruppe 4000 Neukunden pro Tag, glaube ich, war es. Und dann hat irgendjemand, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, nicht verifiziert, daneben geschrieben, ach, das sind ja die 1500 von N26, gar nicht so schlecht dagegen. Das ist, wenn man die ING als weltweite Gruppe ansieht, tatsächlich der Fall. Also dann muss ich sagen, Respekt, wenn die Zahlen stimmen. Also insofern, jetzt kann man natürlich sagen, ja, guckt, wie groß N26, die sind noch Peanuts im Vergleich zu anderen Banken. Aber wenn du dann die Traktion anschaust, wenn sie stimmt, zeigt ja dann doch, dass die Kunden rübergehen auf innovative Lösungen. Vielleicht nur nicht so schnell, wie wir alle glauben und hoffen und teilweise auch befürchten.
Ich habe ein Mikroproblem hier. Ich höre euch gerade nicht mehr.
Ich brumme. Ja, Raphael, dann machen wir mal weiter, bis er hier.
Ja, ich bin ja bei dir, wenn die Zahlen stimmen. Nur wir kennen ja auch alle diese Kommunikation über Zahlen, ja. Dann bist du da nicht wenn jemand mal tatsächlich die Hosen runterlassen würde und was sagen würde, was er denn damit meint und ob das auch alles vergleichbar ist, ist eine andere Frage. Ich will auch gar nicht sagen, bitte nicht falsch verstehen. Diese ganzen Challenger-Banken, die haben alle ihren Anspruch. Das und die sind auch alle gut. Ich finde die auch alle nicht verkehrt. Die springen mir nur zu kurz. Und jetzt kann man sagen, ja, aber die müssen ja irgendwo anfangen. Ist alles richtig. Nur ich hätte gerne, dass eine Bank relevanter wird für eine breitere Masse in kürzerer Zeit.
Aber Raphael, jetzt mal nochmal Devil's Advocate gespielt. Wenn ich mir von einem Temenos oder wem auch immer ein innovatives Kernbankensystem kaufe, sei es als Challenger Bank oder als etablierte Bank. Ich installiere das kein Bankensystem, was alle API-Schnittstellen ermöglicht, was Aktualisierung jederzeit ermöglicht und ich bin State of the Art. Reicht das? Weil nur ein Kein-Bankensystem zu haben, reicht
Ansatz auch nicht. Reicht, natürlich, also ja. Ohne ein Kein-Bankensystem, was API-First denkt, hast du keine Chance. So einfach ist es. Wenn du aber daraus nicht, und da sehe ich zum Beispiel etwas, was ich sehr positiv finde an N26. Ja, man muss ja auch mal die Leute loben. Das, was N26 extrem gut macht, ist dieses Ökosystem benutzen. Dieses Ökosystem zu benutzen, um breiter zu werden. Mein Vorwurf ist nicht, dass es nicht gut ist. Mein Vorwurf ist, mir ist das zu langsam und immer noch zu spitz. Mir ist das nicht breit genug im Sinne von, sprechen Sie die breite Masse an. Und der Punkt ist halt, wenn du dein Kernbankensystem nicht unter Kontrolle hast und da wir jetzt halt natürlich, du musst irgendwo anfangen, kaufst du dir sowas, ja, kannst du machen. Aber früher oder später wissen wir auch alle, wenn du es nicht selbst unter Kontrolle hast, wird es halt irgendwann schwierig und du machst dich abhängig von einem Dienstleister. Ist das nicht etwas, wo man tatsächlich halt auch bei Null anfangen muss und früher oder später sein eigenes Kernbankensystem bauen muss? Das, was ich aber nicht sehe, ist, das Bundling, die Breite, die Ansprache der Menschen in vernünftig. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe keine N26-Werbung bei mir. Komisch. Ich bin offensichtlich nicht Zielgruppe.
Gibt es überhaupt N26-Werbung?
Ich sehe auch keine von den anderen Challenger-Banken Werbung. Also und da frage ich mich, okay, zu alt, zu blöd, zu weiß ich nicht was, ja, und ich bin nicht auf deren Webseite und werde danach halt nicht mehr angesprochen oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Nur ich glaube nicht, dass du breit genug aufgestellt bist als Challenger Bank. Und um halt tatsächlich relevant zu werden in einem Markt und als Gefahr auch wahrgenommen zu werden. Und vor allen Dingen halt die Breite an Services. Jetzt kann man sagen, ja, aber wer will denn überhaupt noch diesen Bauchladen haben von Banken und so weiter und so fort. Ja, kannst du auch alles über Coops machen. Aber wenn ich mir Stand heute irgendeine Challenger Bank angucke, sei es so, ich habe ein Konto.
Toll.
Eine Karte. Super. Und jetzt? Was ist mit dem Rest?
Ja.
Das ist so kurz gesprungen. Ja?
Aber Raphael, so ein bisschen ist doch bei der Starling Bank schon ein bisschen anders, oder?
Ja, das bist du natürlich auch gemein, weil du weißt, dass ich ein großer Fan von Starling bin.
Ja, aber da ist es doch ein Stück weit so, oder?
Ja, da habe ich ja auch tatsächlich Hoffnung drauf, dass sich da mal was ändert.
Also ist das sozusagen momentan dein Lichtschein am Horizont?
Ja, ich habe große Hoffnung auf Starling und hoffe, dass Starling das neue Simple wird. Sodass ich weiter meine Salzstangen essen kann und nicht Bankenkernsysteme bauen muss.
Die Kernidee, warum Figo überhaupt entstanden ist, Simple. Aber das ist ein anderes Thema.
Apropos Figo, lass mal vom Kernbankensystem ein bisschen weggehen auf PSD2, was für mich im Moment, und nochmal Fintech-Trends aufzufassen, was für mich im Moment noch komplett nicht passiert, ist das ganze Thema PSD2. Jeder spricht drüber, aber so richtig Anwendung, außer jetzt vielleicht mal Figo, aber euch gab es ja vorher auch schon, sieht man noch gar nichts.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen, Jochen. Also wir reden ja momentan relativ viel über das Thema. Also wo ich bei dir bin, ist, dass dann durchaus eine Verzögerung in dieser Dynamik drin ist, die mit Sicherheit irgendwie nicht überall, aber in vielen, vielen Teilen noch kommen wird. Das liegt natürlich ein Stück weit daran, dass ein paar rechtliche Rahmenbedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen noch nicht final gegeben sind. Also die ganzen EBA-ATS, die ja vor allen Dingen die Banken, auf die die Banken warten, sind noch nicht da. Das verzögert so ein paar Sachen. Also was wir durchaus sehen, wenn wir so auf unsere Kundenliste gucken oder auf unsere Partnerliste gucken, dass wir durchaus eine dreistellige Anzahl an Partnern haben, die plötzlich im Rahmen von der PSD2 durchaus PSD2 relevante Dienste anbieten und dann plötzlich auch sowas wie eine Lizenz möglicherweise benötigen werden. da wird sich natürlich noch eine ganze Menge verändern. Und ich glaube, was wir sehen werden oder was wir erleben werden, dass auch ganz, ganz viele Dienste, wo wir heute schon Banking im Kontext sehen, die das heute gar nicht als PSD2 relevant erachten, plötzlich wach werden. Und dann, glaube ich, werden wir halt erleben, dass plötzlich Banking und Bankdaten noch in ganz andere Kontexte hineinwandern werden. Aber da wird es so eine Art Hallo-Wach-Erlebnis geben. Wenn du es plötzlich an vielen, vielen Stellen, wo es heute schon teilweise im Einsatz ist, und halt auch darüber hinaus als normal und, ich sag mal, legal empfindest und nutzt, wirst du es auch noch an ganz, ganz vielen Stellen erleben. Verzögert sich das, beziehungsweise sehen wir dann noch nicht so viel, wie wir das möglicherweise auch manchmal herbeigerufen haben? Ja, wird das noch kommen? Ich muss ja fast schon sagen, ja, wird noch so kommen, aber allein schon auch durch die ganzen zeitlichen Verzögerungen, durch die EBA-RTS und dadurch, dass die PSD2 ja offiziell auch erst Februar 2018 im Gesetz ist, hat sich da halt ein Stück weit oder gesetzt wird und umgesetzt wird, hat sich da halt auch ein bisschen was verschoben.
Ja, aber André, jetzt mal ein bisschen provokant gesprochen. Ja, es gibt da Verzögerungen auf der Regulierungs-, auf der gesetzlichen Seite, aber das interessiert mich doch nicht, wenn ich Gründer bin. Wenn ich eine coole Geschäftsidee rund um PSD2 habe, dann habe ich die doch jetzt schon mal zumindest vom Produkt her nach vorne gebracht und warte dann auf die Regulierung, um es abzurunden.
Naja, lass mich so sagen, Jochen, also du weißt ja selber, dass gerade in der Anfangsphase von Fintech das Thema Regulierung und das Thema rechtliche Rahmenbedingungen von vielen, vielen Gründern nicht so ernst genommen worden sind. Heute kannst du das ja nicht einfach mehr so machen. Also das weißt du ja genauso gut wie ich und genauso gut wie Raphael, dass du mittlerweile, wenn du halt so eine Idee startest, dann auch immer sofort das Thema der rechtlichen Rahmenbedingungen, der regulatorischen Rahmenbedingungen zu beachten hast. Und mittlerweile weiß halt jeder, dass wenn du halt irgendwie was mit Bankdaten machen willst und darauf zielst du ja gerade ab, dass da ein Gründer unterwegs ist, der was mit Bankdaten machen will, dass der sich halt heute dann schon darüber Gedanken macht, was das regulatorisch bedeutet. Und wenn du halt da momentan noch keine klaren Ansagen bekommst von der Aufsicht oder halt von deinen Anwälten, die halt dann aber auch nur darauf angewiesen sind, das wiederzugeben, was die Aufsicht momentan möglicherweise noch nicht sagt, dann hängst du halt ein bisschen in der Luft. Und du wirst halt, gestern gab es eine Einladung von der BaFin für den 5. Dezember zu so einer ZAG-Konferenz. Da wird es, glaube ich, dann tiefere Einblicke geben, wie momentan eine BaFin, also eine deutsche Aufsicht, das Thema PSD2 leben wird. Und bis dahin bist du schon so ein bisschen gehemmt. Also klingt scheiße, ne? Also dass da plötzlich eigentlich ein Türöffner und ein Marktöffner dann gerade auch noch mit einem Hemmnis versehen wird oder versehen ist. Also wir sehen ja durchaus, dass da eine ganze Menge Modelle entstanden sind, aber umso näher diese finale rechtliche Regelung kommt, umso weniger mutig kannst du ja gerade sein, etwas zu tun, wo du nicht genau weißt, ob das irgendwie in 5 Monaten noch rechtlich sauber ist oder nicht.
Siehst du denn, dass da neue interessante Modelle sind? Weil ich sehe die ehrlich gesagt nicht. Also mir fallen 2 ein, das ist Yes und Dip oder wie Verimi oder wie auch immer die jetzt heißen. Aber sonst sehe ich im PSD2-Kontext eigentlich nichts.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Sehe ich reine PSD2-basierende Dienste? Nee, auch nicht viele. Sehe ich aber das Banking, und das ist ja das, was wir schon immer sagen, dass Banking in den Kontext von Diensten wandert, ja, mehr und mehr. Ob das der Steuerberater ist, ob das halt deine Vertragsmanagement-Dinge ist, ob das möglicherweise zukünftig dein Scalable-Konto ist, ob das möglicherweise zukünftig dein Weltsparen-Konto ist, wo du halt dein Konto connectest, viel mehr, als du das heute tun kannst und tun und heute tust, um halt Kontext aus dem Bankkonto, aus den Bankdaten heraus einem anderen Dienst zu geben. Werden wir das sehen? Ja. Also werden wir nochmal ganz, ganz disruptive neue Dienste rund um PSD2 sehen? Vielleicht, hoffentlich sogar vielleicht. Aber haben wir heute schon viele Modelle gesehen, die wir zukünftig noch viel breiter in einer viel größeren Tiefe sehen werden? Ja, die haben wir schon gesehen. Also dich werden viele Dinge nicht mehr überraschen, aber sie werden halt in einer ganz anderen Tiefe, in einer ganz anderen Breite stattfinden. Weil es plötzlich grün ist und nicht mehr in so einer Grauzone stattfindet.
Vielleicht ist meine Erwartungshaltung da auch einfach eine andere. Dass ich da wir haben da plötzlich neue Schnittstellen und eigentlich Neuigkeiten bedeuten neue Chancen für Unternehmer. Und die sehe ich im Moment mit neuen Use Cases nicht. Das, was du alles erklärt hast, sind alles Use Cases, die es vorher auch schon gab. Ich konnte meine HBC auch schon verbinden. Das ist nichts Neues. Ja,
aber Jochen, du musst dir über eins im Klaren sein. HBC ist bisher etwas für Nerds gewesen. Und plötzlich wandert halt dieses Thema in die breite Masse hinein und europaweit hinein. Und findet halt in einem Umfeld statt, wo plötzlich API-Sierung und Vernetzung so stark da ist, wie es irgendwie zu einer HBCI-Zeit vor 20 Jahren noch nie da war. Und das wird das Ganze auf ein anderes Level heben. Und plötzlich sind Bankdaten und diese Informationen aus dem Banking plötzlich eine weitere Datenquelle, die du halt in ganz vielen verschiedenen Kontexten nutzen wirst. Also ich will jetzt kein Figo-Pitch hier machen, sondern ich glaube einfach nur daran, dass diese Datenquelle, und Raphael, du denkst ja manchmal auch in solchen Datenquellen, unglaublich wertvoll für dich als Nutzer in verschiedenen Kontexten sein wird und für ganz, ganz viele Anbieter, die heute noch gar nicht darüber nachgedacht haben.
Ich bin komplett bei dir und ich glaube, es ist tatsächlich, wir reden sehr abstrakt darüber, was PSD2 machen könnte. Wir werden überrascht sein.
Nee, tut. Und das ist ein Unterschied. Nicht nur machen könnte, sondern auch schon tut.
Ja, ich rede von den Sachen, wo du gerade sagst, in Kontext wandern, weil das hört sich ein bisschen abstrakt an, um sich das im Endeffekt vorstellen zu können. Also wir werden da einen kleinen Aha-Effekt haben. Ich sag dir ganz ehrlich, dass meine Risikoeinschätzung von PSD2 ist eigentlich nicht, dass so etwas passieren wird, sondern meine Risikoeinschätzung von PSD2 ist das, was vorhin Jochen gesagt hat. Am Ende des Tages ist PSD2 ein super Layer auf brutal uralte Kernbankensysteme und haltet euch alle fest, dass die Dinger noch skalieren, wenn da statt irgendwie 100 Sparkassen plötzlich 5000 Fintechs draufgehen. Alter, gute Nacht und good night and good luck.
Und das ist, glaube ich, echt eine sehr, sehr interessante Frage. Mit wie vielen sogenannten TPPs rechnet denn der Markt? Was glaubt ihr? Einfach mal eure geschätzte Meinung. Was glaubt ihr, wie viele sogenannte Third-Party-Provider, die sich zukünftig auf PSD2-Daten bei Banken connecten wollen, wird es innerhalb des nächsten Jahres in Deutschland, / in Europa geben? Gefühlt. Was glaubst du, Raphael?
Also dreistellig finde ich zu klein.
Und Jochen?
Also du meinst TPP jetzt nicht notwendigerweise die reguliert sind, sondern letztendlich Developer beispielsweise hinter einer Figo-API, die dann die Daten nutzen?
Ja, möglicherweise müssen die ja zukünftig auch reguliert sein oder wir müssen denen in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit geben, dass sie es nicht direkt sind, aber...
Aber Developer, die auf die Daten zugreifen, ja, also 4-5-stellig.
Und wir reden ja dann von Zahlungsauslösediensten wie Sofort und von Kontoinformationsdiensten. Ne? Also ich sage euch gerade nicht eine Zahl, die ich in den letzten Tagen gehört habe von ein paar Leuten, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, auf einer anderen Ebene. Aber die gehen halt eher von ganz, ganz kleinen Zahlen aus. Aber ich glaube auch, und wir sehen ja heute schon, was bei uns auf der API los ist, wie viele TPPs es geben wird. Klar, das Thema Regulierung von solchen TPPs und auch die Hürde für TPPs, sich zertifizieren, sich regulieren zu lassen, ist natürlich nicht ganz so gering. Raphael, du kennst das selber. Als du dich mit P11 hast in London regulieren lassen, da hängt ja eine ganze Menge dran. Ne? Das kannst du ja nicht mal eben so als One-or-Two-Man-Show machen. Da musst du ja schon ein bisschen mehr für leisten, ne?
Ja, da kommt viel Organisation und drumherum noch dazu. Also auch da, natürlich, wenn du jetzt davon, also wenn andere Leute, es geht immer um die Definition, ja, wenn andere Leute davon ausgehen, dass wir über echte, vollzertifizierte TPPs reden, dann wird eine Zahl um die 100 vermutlich zu hoch gegriffen sein. Wenn wir aber darüber, und ich komme ja aus dem Last-Szenario, wenn ich aber darüber nachdenke, dass ein TPP am Ende des Tages ähnlich wie bei den E-Wallets sich einmal eine Lizenz holt und danach dann tausende Agenten dahinter verbasteln kannst, was ja quasi auch vorgesehen ist, dass du genau das machen kannst als Schirm, dann reden wir plötzlich über Last.
Agenten sind in der PSD 2 nicht vorgesehen.
Aber ähnliche Konstrukte wirst du ja hinbekommen.
Große Diskussion, genau. Agenten nicht. Ich halte mich jetzt gerade mal zurück.
Du darfst nicht zu viel sagen, das ist auch verständlich, aber ich glaube, wenn man da nur von 20 TPPs ausgeht, dann hat man ein Problem. Und dieses Problem wird nicht Anfang 2018 sich materialisieren, sondern es wird Mitte 2018 zu einem Problem und Ende 2018 eskaliert zu einem, wir haben ein echtes Problem, Jungs.
Naja, du musst ja halt auch als TPP eigentlich ab März, April eine Lizenz haben.
Ja, aber Jungs, schaut euch damals die PSD1-Regulierung an mit den Marktplätzen. Wann kam die Regulierung und wann waren alle Marktplätze
compliant? Ja, das lag aber, glaube ich, daran, dass bis dahin der Regulierer und die Aufsicht damit das teilweise nicht auf der Agenda hatte und auch kein Personal dafür hatte. Ich glaube, dass das so etwas wird nicht nochmal passieren.
Da würde ich sehr gerne widersprechen. Also wir sehen ja, wenn ich jetzt mal andere große Finanzdienstleister oder regulierte Entities sehen, haben wir über die letzten 4-5 Jahre gesehen, dass sich halt auch so große Firmen, die eigentlich bestimmte Märkte vollumfänglich beherrschen, wie ein Visa und ein Mastercard, sehr wohl auch lange mit sich spielen lassen. Ob ein Regulator in Deutschland sich damit länger hingeben lässt oder eine kürzere Lunte hat als irgendjemand im Ausland, da widerspreche ich dir gar nicht. Aber dass das Ding ein hartes Pfeilbeil wird,
Beto. Was ist der Unterschied zwischen Mastercard und Visa und einem Regulierer? Mastercard und Visa haben ein vested business interest. Ein Regulierer nicht. Und als Visa und Mastercard lasse ich Dinge durchgehen, weil sie noch nicht groß sind, weil sie nicht wehtun, aber Geschäft generieren. Als Regulierer nicht.
Ja, nee, komm, wir haben beide...
Da hat Jochen völlig recht.
Wir haben da Jochen gebaut recht. In den 90ern, beide, sowohl Jochen als auch unser eins, da hast du den Regulierer an der Nase rumgeführt, als ob der nicht mehr gucken könnte. Ja, und natürlich hat sie das draus gelernt.
Alter Mann, erzähl nicht vom Krieg, die Zeiten haben sich geändert.
Nein, nochmal, ich kann Stand heute, glaube ich, dass dir irgendjemand blöd kommt, aber genauso hart wie du sagst, dass im März oder im April irgendjemand mich ausschaltet? Nein, das glaube ich nicht.
Ja, machen wir ja. Let's see. Aber lass da mal ganz kurz, Jochen, ich übernehme jetzt mal ganz kurz die Moderatorenrolle, weil ich irgendwie von dem Thema PSD2 mal so ein bisschen weg muss hier mit euch. Das führt mich zu sehr auf dünnes Eis. Was haben wir denn noch gesehen? Also ich hab kürzlich mal rausgesucht, weil ich eigentlich mit Kilian ganz ehrlich so vor 3-4 Wochen auch einen Podcast machen wollte und das haben wir nicht geschafft, oder vor 2 Wochen. Da habe ich mal geguckt, so was ich vor einem Jahr, was teilweise auch wir vor einem Jahr schon mal kurz gesagt haben. Und da haben wir gesagt, okay, es geht um Kampf um das Frontend, es geht um das PSD2-Thema als Veränderer, es geht um das Thema Voice, was nicht mehr weggehen wird und vieles auf den Kopf stellen wird. Und Fintech hat irgendwie so an vielen, vielen Stellen gezeigt, was möglich ist. Hat sich daran was verändert? Also sehen wir weiter einen Kampf ums Frontend oder sehen wir den irgendwie nicht mehr? Hat sich das relativiert? PSD2 haben wir gerade lange drüber gesprochen. Ist Voice im Banking schon angekommen? Und hat Fintech wirklich gezeigt, was möglich ist? Oder zeigt es das noch? Oder wie seht ihr das momentan? Wenn ich einfach nur mal ein Jahr gerade ganz kurz zurückgehe und mal diese Thesen von damals Revue passieren lasse mit euch gemeinsam.
Also ich glaube, alle Themen sind weiterhin aktuell. Ich meine, ich habe gerade eben gesagt, ich bin bei PSD2 enttäuscht, dass da nicht mehr passiert, also zumindest an Gründungen, als ich im Moment sehe. Kampf ums Frontend wird weiterhin oder ist weiterhin eine Rolle. Ich würde sogar noch im Kontext Voice noch verschärfen, weil das Frontend sich komplett wegbewegt und diejenigen, die heute noch Kontrolle über ein Frontend haben, also Banken, die letztendlich eine App haben, die ein Webinterface haben, weil sie selbst kontrollieren, die müssen hinter Anführungsstrichen diese Firewall Voice gehen und sind dann komplett abhängig von Dritten, angefangen von der Tatsache, dass manche Dinge einfach nicht mehr gehen, bis hin zu ebenfalls sogar externe Authentifikation, wo ich mich auf Apple und Co. und Google verlassen muss, dass die Authentifikation mit ihren Mechanismen machen, statt ich selbst. Insofern, ich glaube, die Themen sind weiterhin aktuell. Sie sind weiter getrieben worden. Den letzten Punkt, den du da hattest, Fedek hat gezeigt, was möglich ist. Da würde ich noch ein paar Fragezeichen hintermachen. Also ich glaube, wir sind immer noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben wirklich gezeigt, was möglich ist. Wir haben eine Spielwiese von vielen Ideen, manche ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger und viele verschwinden auch wieder. Aber so richtig ist Fintech noch nicht gekommen. Es ist immer noch Nerd-Thema und kein Massenmarkt.
Und wenn, Raphael, du gleich auch, aber wir haben jetzt vor einem Jahr ganz oft so Fintech-Modelle gesehen, wo sich Banken auch teilweise was abgeschaut haben, Kooperationen, Lieferantenbeziehungen eingegangen sind. Hast du im letzten Jahr nochmal wieder Modelle gesehen, wo du gesagt hast, so wow, da sind Banken auch drauf gesprungen oder zeigen gerade Fintechs nicht mehr wirklich neue Modelle auf?
Na, ich glaube halt schon, dass, also wir sind von großen Nischenthemen zu kleinen Nischenthemen gekommen. Kleine Nischenthemen, die leider dann halt auch keine Geschäftsmodelle dahinter mehr hatten. Ich sehe schon, dass, also Banken denken über Sachen nach, die Fintechs machen, kopieren das zum Teil, was ich keinen schlechten Weg finde, sondern ganz im Gegenteil sehr gut finde. Mir geht dieses Kampf ums Frontend, mir ist es egal, über welchen Kanal das läuft und ob es das Frontend ist oder nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir halt im Fintech-Bereich halt mehr ein, ich will das Wort Kampf nicht benutzen, mir fällt kein besseres ein, aber dass es mehr um Service um den Kunden geht. Ja, es ist den holistischen, was braucht der Kunde, was will der Kunde. Und eine Sache, die der Kunde garantiert nicht will, ist ein Service, der vorher vielleicht mehr schlecht als recht von einer Partei oder zwei Parteien angebunden würde. Kein Kunde will das von 100 Parteien haben. Und das ist etwas, was wir ja irgendwann auch mal angesprochen hatten. Was passiert eigentlich danach? Wer konsolidiert diese guten kleinen Insellösungen dann wieder zusammen in ein allgemeines Angebot. Ich nehme jetzt wieder ein N6.
Das Rebundling des Unbundlings,
weil am Ende des Tages, wenn ich vom Kunden her denke und ich dem zumuten muss, dass er 30 Apps auf seinem Telefon haben muss, um das gleiche zu machen wie vorher mit der vielleicht suboptimalen App seiner Bank, dann haben wir dem Kunden keinen Gefallen getan. Und da glaube ich, dass tatsächlich die Gefahr herkommt, dass dort Plattformen kommen und sagen, weißt du was, ich kenne den Kunden sowieso besser, weil ich eigene Datenquellen habe. Ich kriege dieses Rebundling besser hin, weil ich auch, und das ist das Argument der Banken, und das verwenden die Plattformen quasi gegen die Banken, ich habe auch das Vertrauen der Kunden, dass sie mir das zutrauen, nicht nur ein Problem zu lösen, sondern mehrere Probleme zu lösen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn früher oder später Plattformen anfangen, auch im Fintech-Bereich den Staubsauger zu spielen und halt 3, 4, 5 Firmen zusammenkaufen und sagen, daraus mache ich jetzt ein Rebundle und das nennt sich dann irgendetwas GAFA.banking. Ja? Und mir geht es nicht darum, ob das jetzt auf irgendeinem Kanal funktioniert oder ob das auf irgendeinem Kanal nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir als Menschen, so abgelenkt wir sind durch alles, was wir haben, Telefon, die ganzen Supercomputer die ganze Zeit in der Tasche, wir können mit unserem Wohnzimmer reden, wir können mit unseren Autos reden, wir können Gott und die Welt. Banking ist, und das hatte ich heute Morgen tatsächlich bei dem Termin, und da hat das ein Banker gesagt, was ich erstaunlich fand und super gut. Banken und Banking interessiert keinen Menschen da draußen. Das ist ja genau das Gleiche, was wir auch sagen. Es gibt keinen Selbstzweck von Payment, es gibt keinen Selbstzweck von Banking. Aber in der Sekunde, wo ich drüber nachdenke, ist das vollkommen irrelevant, wie ich das mache, aber ich muss es machen können. Und das ist halt genau das, entweder ich brauche eine App, ich brauche ein Sprachassistenzsystem, ich brauche ein anderes Assistenzsystem, ich muss in meinem Auto genau das Gleiche machen können, ohne mit meinem Smartphone rumzuspielen, wie ich es in meinem Wohnzimmer machen muss. Ich muss genau das Gleiche unterwegs machen können mit einem Knopf im Ohr, wie sonst irgendwas. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir weiterhin Kunden enttäuschen. Und wir haben so lange Kunden enttäuscht in dieser Branche, dass ich mich darauf freuen würde, wenn wir endlich anfangen würden, Kunden wieder, ich habe echt keine deutschen Wörter mehr dafür, ja, aber Customer Delights zu machen, statt nur noch Kunden zu enttäuschen. Da würde ich gerne wieder hinwollen. Nur das hat nichts per se mit Geld verdienen zu tun, sondern Customer Delights hat was damit zu tun, den Kunden vor das Geld verdienen zu packen. Und da weiß ich oder glaube ich, viel zu viel im Markt zu sehen, dass halt Geld verdienen noch zu viel Anspruch hat oder noch zu wichtig ist für Unternehmen.
Also, was du sagst, wir müssen auch langsam mal zu Ende kommen.
Nee, nee, müssen wir nicht. Wir haben letzte Woche ja keinen Podcast gemacht, wir können 2 Stunden machen.
Ich möchte irgendwann auch mal ins Bett hier. Nee, also was du eigentlich sagst, ist eine Amazon-Strategie. Den Kunden in den Mittelpunkt stellen, erstmal auf Revenues und Profits pfeifen, eine starke Kundenbindung und ein starkes Ökosystem für den Kunden zu bauen. Und dann, wenn der Kunde quasi abhängig ist von dir, dann die
Monetarisierung. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel, weil ich nebenbei gerade mal so ein bisschen Twitter geguckt habe. Ne? Nicht nur, dass Amazon gerade Whole Foods gekauft hat und das Zweite, was sie gemacht haben, außer ganz tolle Hackfleisch-Grafiken und Prime-Symbole mit Hackfleisch zu erstellen, war ja, dass sie die Echos angefangen haben zu verkaufen, dass sie die Amazon Lockers eingebaut haben und dass sie die Avocados um 30% günstiger gemacht haben. Amazon hat gerade announced, dass sie mit Kohl's, einem der Top 5 Retailer, jetzt auch wieder eine Partnerschaft gemacht haben, um halt ihre Echos, Fire Tablets und alles andere auch bei Kohl's zu verkaufen. Also wenn ich im Retail wäre und ich nicht den Einschlag mitbekomme, was die Jungs da gerade vorhaben, dann frage ich mich, mit wie viel Baseballkeulen ich eigentlich morgens noch geweckt werden muss, damit das Ding funktioniert. Und jeder, der Adjacent Business mit Amazon hat, gerade im Finanzbereich, gerade wo sie jetzt nach UK kommen mit einer Prepaid-Debit-Karte, wo man also merkt, dass immer mehr Talent bei Amazon Pay landet, dass immer mehr Financial Products aus Amazon herauskommen, die immer noch sehr nah an dem E-Commerce dran sind. Jeder, der nicht sieht, dass die Jungs in einem Jahr oder in 2 Jahren anfangen, Firmen aufzusaugen wie ein Staubsauger, und daraus Produkte zu machen. Jeder, der das nicht sieht, der braucht echt Hilfe. Und wir reden darüber, dass wenn ich, das hat Florian so schön gesagt, ich kann den halt einfach nur zitieren, weil es ist alles wahr, was vieles von dem, was Florian macht, so gut überlegt. Ja? Wenn ich eine Talent Acquisition in den USA mache, dann ist das üblicherweise 7-stellig. Wenn ich das in Deutschland mache oder in Europa, dann kostet mich das 6-stellig. Wenn ich also als Amazon mit 100 Millionen Budget nach Europa komme, dann kaufe ich nicht 100 Firmen, sondern ich kaufe deutlich mehr davon. Und wenn mir da nicht langsam Angst und Bange wird, was ich in Theorie damit machen könnte, dann weiß ich auch nicht. Und solange wir darüber diskutieren, dass wir in Deutschland in irgendwelche sinnfreien Projekte Geld verschwenden und von rechts
300 Millionen.
Ja, ich würde sagen, 3 Millionen. Aus Asien, die Alipays, Alibabas dieser Welt uns langsam anfangen einzukerkern. Von links über den Pond die GAFAs kommen. Und unten aus dem Süden Naspers und PayU anfangen anzugreifen. Und ich mich am Ende des Tages verlassen muss auf meine einsamen kleinen Spanier bei der Santander, dass sie noch irgendetwas in Europa hinbekommen und vielleicht noch die Holländer mit der ING. Alter Schwede, da wird mir langsam echt Angst und Bange. Europa muss mal langsam aufwachen und mal langsam Arsch zusammenkneifen und aufhören mit dieser kleinen Staaterei und aufhören mit dem ganzen Kram und loslegen.
Aber jetzt, Raphael natürlich eigentlich schon fast ein wunderbares Schlusswort geliefert, Jochen, aber eigentlich möchte ich trotzdem noch mal eine Frage an euch stellen, weil habt ihr beide nicht drauf geantwortet. Welche spannenden Fintech-Modelle seht ihr denn momentan? Also Raphael, das, was du sagst, mache ich bei vielen, vielen Dingen einen Haken hinter. Das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, als wir über die Studien gesprochen haben, dass die Gefahr nicht von Fintechs alleine ausgeht, sondern dass sie vor allen Dingen in der Kombination aus Plattformen, großen Providern mit Kunden und der Technologie kommt. Aber nochmal ganz kurz zurück. Welche interessanten Fintech-Modelle seht ihr momentan? Also ich bin teilweise wirklich gelangweilt und habe das Gefühl, dass das Thema Kredit so ein bisschen das Mobile Wallet des Jahres 2017 ist.
Ja. Also ich bin da bei dir. Ich finde im Moment, deswegen bin ich ja auch enttäuscht bei PSD2. Ich finde im Moment keine wirklich innovativen, coolen Modelle, die ich sehe. Jetzt kann man vielleicht hier eine Yes und eine Dip da mal mit inkludieren und sagen, naja gut, das ist mal so eine Ausgabe. Ja, die müssen noch beweisen.
Das sind doch keine Fintechs.
Und das sind eigentlich eher Corporate-Initiativen, du hast recht. Aber mir fehlt so der Drive. Aber letztendlich, guck dir E-Commerce an. E-Commerce war irgendwann auch tot. Da gab es dann keine neuen Modelle mehr. Da gab es dann irgendwie die Food-Marktplätze und seitdem ist Ruhe. Gibt auch nichts Neues mehr.
Und das
sind wir schon so weit?
Ich glaube nicht. E-Commerce hat so viel Potenzial.
Ja, aber du siehst
aber,
kaum
aber,
mehr.
Aber was halt nicht in dem Hype. Und das ist doch völlig okay. Es ist doch völlig okay, in einem Markt weiter Innovationen zu haben und auch Dinge voranzutreiben, aber halt nicht mit einem Hype, wie wir ihn momentan in den letzten drei Jahren gesehen haben. Also vielleicht hört uns nämlich keiner mehr, auch nicht schlimm, ne? Dann reden wir halt einfach nur wieder für uns und trinken dazu Bier.
Ja. Dann gehen unsere Zahlen wieder um 100% genau.
Zurück. Aber Raphael, ganz kurz zu dir. Siehst du momentan spannende, interessante, 15 Euro heute schon, Modelle? Oder sagst du auch so, boah,
also momentan? Eins haben wir tatsächlich ja vorhin angesprochen. Ich halte tatsächlich von dem Konzept Starling Bank extrem viel. Ich glaube auch, dass dieses Modell um SMB-Banking etwas ist, was enormes Potenzial bietet, weil es halt unaufgeregter ist als dieses B2C. Ich würde mir wünschen, dass B2C noch einmal, also dass wir nochmal N26 auf Steroids sehen mit Relevanz für eine breite Kundengruppe. Ich hoffe darauf, dass das früher oder später nochmal stattfinden wird. Vieles andere, du hast halt gesagt, ja, Kreditgeschäft, bla bla bla. Ganz ehrlich, wie viele Elektroscooter soll ich in meinem Leben noch finanzieren und kaufen? Wir sind natürlich auch in einer, ich hätte beinahe gesagt geopolitisch, aber in einer finanzpolitischen Lage, wo in einer Nullzinspolitik, ja, bringt Sparen halt auch genauso viel Lust wie oder genauso viel Spaß, wie sich irgendwie ein Knie ins Loch zu bohren, um die Fraggles zu zitieren. Ne? Das bringt halt auch einfach keinen Spaß, da wo wir heute stehen. Ist jetzt Kredit das Tollste der Welt? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht für bestimmte Kundengruppen, ich gehöre leider nicht dazu. Haben wir noch irgendetwas anderes gefunden? Weiß ich nicht. Das zu vergleichen mit E-Commerce, tue ich mich schwer. Glaube ich, dass wir nochmal eine richtig gute andere E-Commerce-Welle brauchen wollen. Jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner dieser brutalen Travel-Plattformen irgendetwas machen muss, ja, kriege ich danach Plack und fange an, Leute anzuschreien, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Also und das, wo Travel die größte Durchdringung hat im Online-Bereich, sorry, das ist alles gequillter Müll. Ja, also der beste Teil war, wo Expedia mir irgendwann mal gesagt hat, buchen Sie bitte woanders, wir wissen auch nicht, warum es nicht funktioniert. Das kann nicht sein, dass das die größte Ausprägungsstufe sein soll und mich jedes Mal auf Amazon, Google und ähnliche zu verlassen, darauf will ich auch nicht warten. Also wird es unaufgeregter? Ja. Habe ich tolle Modelle gesehen? Eher weniger. Und Bitcoins habe ich auch noch nicht gekauft.
Also scheiße. Kannst du ja auch nicht. Bist ja zu dämlich für. Ich habe welche.
Ja auch.
Also Resultat, das Thema nimmt ein bisschen an Fahrt ab, hat aber durchaus weiterhin eine Bedeutung, wird auch in der Industrie weiterhin vorhanden sein, aber wird vom Hype Cycle weiter nach unten geschoben. Auf dem Hype, auf dem Gartner.
Ja, bei dem Gartner Hype Cycle sind wir weiter hinten, aber ich widerspreche dir, die Fahrt nimmt nicht ab, sondern es ist immer noch relevant und es ist immer noch am Wachsen und es ist immer noch mehr am Wachsen als das, was im traditionellen Business da ist.
Ja, aber vielleicht können wir mittlerweile jetzt wieder irgendwie über ernsthaft darüber reden und nicht so hype-mäßig darüber reden. Ist da auch super. Jungs, ich finde das ja super, dass wir jetzt mal so ein bisschen darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht genau, ob wir wirklich auch den Leuten draußen irgendwie was haben mitteilen können oder ob wir einfach nur uns selber was zugestammelt haben. Haben wir noch News, Jochen?
Wir haben keine News, außerdem ist schon eine Stunde.
Ein paar.
23.
Sollen wir so ein paar noch eben durchgehen?
Noch so ein paar.
Boah, also, der will aber auch hardcore nicht ins Bett. Ne? Ich weiß nicht, was mit dem.
Genau. Es ist 22:38, noch ein bisschen können wir News machen, wenn du willst. Wo ist
das? Warte mal, ich teile sie mit euch. Ich teile sie mit euch, wenn ich das denn kann. Ich teile sie mit euch und habe sie aus dem Green markiert.
Bis die News kommen, kann ich mal erzählen. Ich bin zufällig bei LinkedIn über ein Posting, Job-Posting gestolpert, wo irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stelle gesucht hat, ich glaube so Customer Service Agents oder sowas, für N26 in USA. Und ich so, das fand ich durchaus interessant, dass Raphael sagte gerade eben N26 auf Steroids. Hey, die sind immer noch auf Steroids. Die gehen jetzt gleich richtig international und machen
mal das Geschäft. Wenn Raphael auch die ganze Zeit gerade das Thema Simple immer noch hochwirft und einfach sagt, hey, 52 Länder, da funktioniert es, dann ist das doch für die ein leichtes, nachdem sie jetzt Europa schon hinter sich haben.
Ja.
Raphael?
Ich sag dazu jetzt nichts.
Andere Regulierung.
Also.
Wo sind denn da? Ja, sind
deine News, also, ich habe einfach nur so ein paar ganz, ganz wenige Twitter-News. Ich lese momentan nicht ganz so viel. Und was ich aber nur gesehen habe, der Joachim Hunold hat letzte Woche, glaube ich, auf Twitter was gepostet, dass in Westfalen in den nächsten Wochen und Monaten. Hä? Das war der falsche. Komisch. Der falsche Link. Ich glaube, die Hälfte der Sparkassen
nicht mehr vorhanden sind. Oder wegkonsolidiert wird, ja.
Ja. Schon hart, ne? Dann habe ich noch eine News. Ferratum Bank, kennt ihr die?
Ja.
Gab es ja irgendwie auf IT-Finanzmagazin bei Joachim einen Artikel drüber, dass die mittlerweile schon 1,6 Millionen Kunden haben. 1,6 Millionen Kunden und kommen jetzt mit der Mobile Banking App. Ich bin mir nicht sicher, was das für Kunden sind. Also ich habe ja auch gerade zum Thema 500.000 Quid-Kunden vom Raphael gelernt, dass 500.000 Registrierungen ja nichts wert sind, wenn ich nicht über Maus, DAUs oder irgendwas rede. Also auch hier, was sind diese 1,6 Millionen Kunden wirklich? Sind das aktive? Sind das einfach nur irgendwelche, keine Ahnung, irgendwann mal Registrierungen? Aber schon interessant, ne? Dass da ein finnisches Fintech daherkommt, auch in Deutschland unterwegs ist. Haben die nicht sogar noch ein IPO gemacht in Deutschland?
Die waren bei diesem Börsensegment für Early Stage IPOs dabei.
So wie Naga?
Im gleichen Segment, genau.
Okay. Aber das haben die gemacht, ne? Die haben ein IPO in Deutschland gemacht oder haben sie den zurückgezogen bei Ferratum?
Keine Ahnung, also das war irgendwie zwei Jahre her.
Egal, also spannend, dass die jetzt auch mit der Mobile Banking App daherkommen zum kostenlosen Girokonto. Also das ist jetzt nicht mehr nur, Ferratum war am Anfang halt Kreditgeschäft, jetzt mittlerweile auch Girokonto, echt interessant. Und wenn wir 500.000 Kunden bei der Number 26 sehen und da 1,6 Millionen, wow, also und keine Ahnung, wo die alle herkommen. Dann Jochen, Finanzblock Award.
Ja.
Das Publikumsvoting hat begonnen.
Ich wiederum
konnte nicht voten, weil ich angeblich schon gewotet hatte. Also möglicherweise ist da von meinem letzten Jahr noch irgendwo ein Cookie drin gewesen. Ich konnte jeweils nicht voten.
Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Ich habe schon bei Twitter von anderen Finanzblogs per persönliche Nachricht.
Ich habe die überall.
Tu doch bitte für mich voten.
Ja, bekommen wir überall bekommen. Irgendwie auf Xing und LinkedIn von irgendwelchen Leuten. Mach ich generell.
Also, bin ich. Ja, mach ich auf jeden Fall. Liebe Hörer, votet für uns. Wir sind beim Comdirect Finanzblog Award wieder nominiert. Ich glaube, wir haben sowieso keine Chance, mit unserem Nischenthema da beim Publikumsthema irgendwie einen
Blumenpott zu machen. Mal.
Ich soll was machen? Voten? Warum?
Botten. Botten.
Botten. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass wir eine Chance haben. Wäre dann eher über die Jury, da müssen wir mal gucken.
Okay, bestechen. Dann unser ehemaliger Sponsor. Unser ehemaliger Sponsor, vielen Dank. PayOne heißt jetzt offiziell anders, ne?
Ja, BS PayOne. Sie haben es bei BS gelassen, also Internationalisierung.
Frederik, mach das anders. Benimm dich um, das kann nicht dein Ernst sein.
Ja, aber die haben ja zwei Marketingleiter, die kriegen das schon hin.
Boah, ey.
Ja, was nee, denn?
Sowas nicht.
Habt ihr eigentlich das Kanzlerduell gesehen?
Ja.
War schon bitter, ne?
Ach ja, wer auch immer diesen komischen hier, wie heißt dieses Valomat-Dings, ja? Irgendwas ist bei eurem Algorithmus verklaut. Bei mir kommt da FDP raus. Also ich bin alles, aber garantiert nicht liberal und schon gar kein FDP-Wähler. Also da ist irgendwo ein Fehler und zwar ein ganz grober.
Ja, also ich muss sagen, bei mir ist auch nicht die richtige Partei rausgekommen.
Also bei mir auch nicht. Habe ich euch ja geschickt.
Also das Valomat ist echt überraschend. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber da hat der Lindner irgendwie seine starken Hemden wohl in den Algorithmus reingegeben. Aber
ich glaube, dass du aber schwarz-weiß magst. Haben sich auch viele gewundert, dass am Montagabend in dem kleinen Parteienduell plötzlich jemand in bunt zu sehen war, den man sonst immer nur in schwarz-weiß sieht.
Es gab ein anderes Duell.
Am Montag.
Ja, es gab.
Egal. Also jetzt plauscht ihr aber auch weiter mit mir. Dann gab es diese Woche das Announcement von der Umbenennung von DIP in VeryMe. Das heißt also das Joint Venture aus den.
Ja, das hatten wir
schon. Das hatten wir
nicht. Entschuldigung. Alles klar.
Hat Karaffel mit Kilian schon
gesprochen. Und dann hatte noch Miriam, glaube ich, einen ganz schönen Artikel. Wo bleibt die deutsche Konkurrenz für PayPal? Ne? In der Welt. Mhm. Teilen wir möglicherweise nochmal. Und der Raphael hat ein bisschen was geschrieben zum Thema Voice, ne?
Jo.
Richtig?
Ja, hat er. Ja, und er hat die Woche drüber gesprochen beim Magen-Darm-Meetup. und hat sich committed dann bei uns im Team, liebe Hörer.
Jetzt machen wir die. Hallo.
Das ist der Druck sehr groß.
Vergabe machen wir jetzt richtig, ne?
Eine schöne neue Infografik zu erstellen, nämlich welche Voice-Plattformen gibt es denn? Neue Payment Banking Infografik.
Ich habe hier irgendwie so ein Rauschen. Ich verstehe das alles nicht.
Übermorgen live vom Raphael. Du hast doch einen kleinen Praktikanten, der macht das für dich.
Ich tue keine Praktikanten tun.
Boah, war das nett mit euch. Ich weiß nicht, ob das jemand hören will.
Hoffentlich nicht. So.
Jochen, du hast ein Lied. Ja.
Dann würde ich sagen, vielen Dank.
Sag mal, hatten wir eigentlich schon mal die Kombination, dass wir drei in einem Podcast waren?
Selten.
Ja, garantiert.
Nee, wir drei alleine? Also wir haben mal mit allererste Mal Jochen und ich mit dir und mit Marc Raphael, Marc Christ. Und nee, ich glaube nicht. Ich glaube, mit Mike waren wir mal alleine, zweimal mit Mike alleine, mit Kilian und dir zum Thema Jubiläum. Ich gucke gerade mal so kurz, ne? Gab es doch nicht. Das ist eine Premiere.
Ja. Gut, dann tun wir die Premiere jetzt und bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, Bankverlag und SAC Stolle Heinz Consultants. Und wünschen euch einen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das auch hört. Und bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.